Herzlich willkommen zu einem Hörbeitrag der Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz, einer gemeinsamen Initiative zur Strukturentwicklung der Landesregierung und der Träger der Pflegeversicherung NRW.
Hallo, mein Name ist Katharina Hinzmann-Erhardt vom Regionalbüro Ruhr. Das Thema unseres heutigen Hörbeitrages ist, wenn Wohnungen unbewohnbar werden. Ich spreche darüber mit Ralf Bisping vom Sozialpsychiatrischen Dienst in Dortmund. Herr Bisping, wofür und für wen sind Sie zuständig im Sozialpsychiatrischen Dienst?
Ich bin zuständig für Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, beziehungsweise Suchterkrankung leiden. Und dort treffe ich dann häufig auch auf Menschen, die in Wohnungen leben, die sehr auffällig sind.
Ja, es gibt ja eine Fülle da an Begriffen, was die Wohnung anbelangt. Worüber reden wir oder worum geht es denn, wenn wir über Vermüllung, Vernachlässigung und Verwahrlosung reden?
Man muss einfach sagen, dass alle Faktoren natürlich eine Rolle spielen. Eine Vernachlässigung, eine Verwahrlosung, eine Vermüllung haben natürlich unterschiedliche Auswirkungen auch. Es kann mit einer Vernachlässigung der Wohnung anfangen, was in eine Vermüllung weiter übergeht und schließlich in einer absoluten Verwahrlosung einer Wohnung endet.
Und wer kann so davon betroffen sein?
Also wir haben einfach festgestellt bei unserer Untersuchung, dass wir in allen Wohnungen, die wir untersucht haben, keinen Menschen gefunden haben, der nicht an einer psychiatrischen oder seelischen Störung oder Suchterkrankung leidet.
Ja, in Dortmund habt ihr euch dem Thema näher zugewandt. Da wurde das Thema, also ich sag mal quasi näher unter die Lupe, schon fast wissenschaftlich genommen und sehr differenziert betrachtet. Kannst du uns mal schildern, welche Erkenntnisse da gewonnen wurden?
Gerade das Erste habe ich schon gesagt, also dass wir festgestellt haben, dass immer wir auf Menschen getroffen sind, die an einer Erkrankung, einer seelischen Erkrankung leiden. Das können natürlich verschiedene Erkrankungen sein. Es kann eine Suchterkrankung sein, das kann eine Psychose sein, das kann eine Depression sein. Das kann auch, was man im Volksmund Messi-Syndrom und im Fachbegriff pathologisches Horten nennt, vorhanden sein. Das sind die vier Punkte, die wir am meisten gefunden haben. Was wir dann festgestellt haben, dass man teilweise auf diese Menschen dann verschieden zugehen muss, je nach dem Krankheitsbild.
Also nach Krankheitsbild geht man auf die Menschen zu und es gibt also unterschiedliche auch Ausprägungen bei dem Zustand der Wohnung. Was kann ich da wohl draus schließen?
Die Wohnungen sind immer natürlich verschieden. Das Endergebnis kann immer das gleiche sein, nämlich eine komplette Unbewohnbarkeit der Wohnung. Das kann in allen Krankheitsbildern darin enden. Bei Suchtmenschen sieht man häufig eine sehr starke Vermüllung, weil sie sich gar nicht um die Wohnung kümmern. Depressive Menschen haben oft ein sehr großes Schamgefühl, weil sie bestimmte Dinge nicht mehr schaffen und deswegen die Wohnung so aussieht, wie sie aussieht. Zum Beispiel, dass sie es nicht mehr schaffen, die Wohnung zu reinigen, dass sie es nicht mehr schaffen, ihren Abfall herunterzubringen, weil die Depression zu stark ist. Bei Psychotikern ist es oft so, dass sie ihre Wohnung auch stark verändern, weil sie sich vielleicht durch beobachtet fühlen und dadurch vielleicht die Scheiben abkleben mit Alufolie. Ja, und der Messi fängt an, also alles mögliche zu sammeln, zu stapeln. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass er irgendwann in seiner Wohnung nicht mehr sich bewegen kann. Was auch damit enden kann, dass er dann wirklich nicht mehr zum Beispiel ins Badezimmer kommt und deswegen auch eine körperliche Verwahrlosung stattfindet.
Kann ich so sagen, dass die Wohnung auch so Ausdruck, so ein Spiegel meiner Seele dann sein kann?
Ja, könnte man jetzt auch sagen, dass man also ich glaube, dass die Wohnungstypen dann wirklich ein Ausdruck der Erkrankung auch ist. Das kann man schon an Wohnungen erkennen, was für Erkrankung vorliegt. Gerade bei den älteren Menschen, die dann anfangen, sehr viel zu sammeln, weil sie vielleicht noch aus der Kriegsgeneration handeln, ist es dann oft auch so, dass man so merkt, da ist einfach noch so Ängste auch natürlich stark vorhanden. Wovon kann ich mich trennen? Ich muss alles haben und behalten, weil es kann ja nochmal wertvoll werden.
Auch so Verlustängste oder Ängste im Krieg, es könnte noch mal so, das so sein, ein Trauma.
Könnte also Ängste aus dem Kriegsverhalten sein, wobei das natürlich, muss man jetzt einfach sagen, deutlich weniger wird, weil die Generation jetzt doch nun auch aufstirbt.
Wenn ich das jetzt näher einordnen möchte, eventuell an mit welcher Erkrankung ich es so zu tun habe, da gibt es, ihr habt da so eine Methode irgendwie beschrieben. Könntest du das einmal erwähnen?
Ja, natürlich. Also man muss auf die Menschen zugehen. Erstmal muss man einfach Zugang zu den Menschen finden, was schon sehr schwierig ist. Ich fange mal an, wo es fast mit am leichtesten ist. Am leichtesten ist der Zugang oft bei Menschen, die ein Suchtproblem haben, also Alkohol oder andere Süchte. Die sind offen, sind meistens offen, die Wohnung sieht schrecklich aus, das sehen die gar nicht mehr. Man muss sich auch bewusst sein, dass so eine Wohnung, wenn die sehr stark verwahrlost ist und wir selber dann denken, oh, wie hält man drin aus, man riecht da, kann da gar nicht drin leben, man riecht es, man wird geruchsblind. Diesen Begriff gibt es wirklich, also wenn man sich lange in einem Ort aufhält, der bestimmte Gerüche hat, dann riecht man das nachher nicht mehr. Also ich habe in meiner Studienzeit habe ich in einer Zuckerrübenfabrik gearbeitet, öfter, und das ist ein ganz ekliger, süßlicher Geruch, den nach 4 Tagen riecht man das nicht mehr. Dann ist man, das geht den Menschen in ihrer Wohnung genauso, also die riechen nicht mehr, dass da verwahrlostes Lebensmittel zum Beispiel liegt. Das kann bei jeder Erkrankung natürlich sein, diese Geruchsblindheit. Das ist auch bei jeder nicht. Der Psychotiker ist oft mit ganz vielen anderen Dingen in seinem Kopf eben halt beschäftigt, als sich um die Wohnung zu kümmern. Der depressive Mensch schafft es einfach nicht, sich darum zu kümmern, weil die Erkrankung eben halt so heftig ist. Und das merkt er auch. Und dementsprechend ist das auch bei ihm meistens mit der größten Schamgrenze besetzt. Der Messi, der also sammelt, der pathologische Horter, der weiß schon, dass da was ist, aber er kann es einfach aufgrund seines Krankheitsbildes nicht ändern. Er kann nicht sich von Sachen trennen, das geht einfach nicht.
Das ist also eine ganz individuelle Sicht der Erkrankungen auch. Wie kann ich denn jetzt jemanden auf sowas ansprechen? Also wann und wie, sage ich mal? Also das ist ja nicht so einfach zu sagen. Also bei Ihnen sieht es ja hier aus wie, ne, bei Hempels unterm Sofa.
Ja, das ist, ich glaube, der erste schwierige Schritt ist einfach erstmal an diesen Menschen heranzukommen. Also Suchtpatienten lassen es, wie gesagt, schon eher zu. Ein depressiver Mensch hat sich zurückgezogen. Da muss man erstmal überhaupt einen Fuß in die Tür kriegen. Psychotiker, kommt immer darauf an, wie sie gerade drauf sind. Und der pathologische Horter, was so im Volksmund wie als Messi-Syndrom oder Messi beschrieben wird in bestimmten Fernsehreihen, die lassen eigentlich so gut wie niemanden an sich ran. Erstmal, wenn es keinen Druck von außen gibt. Weil die lassen keinen in die Wohnung, das halten die gar nicht aus. Die sind ja unfähig, irgendwas auszusortieren. Da muss es schon Grund geben, nicht? Und Gründe gibt es meistens ja eben, die von außen kommen. Das ist ja häufig Druck durch Vermieter oder Nachbarn, die sich gestört fühlen. Und da muss man einfach mit sehr viel Fingergespitzengefühl rangehen und gucken, dass man erstmal mit den Menschen spricht. Also bei pathologischen Hoffnern würde ich immer vorschlagen, auch die Menschen, wenn man nicht an sie rankommt, sie einfach einzuladen außerhalb der Wohnung. Also zum Beispiel ins Büro einzuladen oder sich mit denen irgendwo anders zu treffen, das klappt meistens. Also da kommen dann oft die Menschen auch hin. Und das kann dann auch mehrmals möglich sein, bis man vielleicht eben in die Wohnung gelangt.
Also da geht es ja so über ein Gespräch vielleicht auch einen Vertrauensaufbau zu bilden. Also erstmal vielleicht auch gar nicht so viel über die Wohnung zu sprechen, sondern erstmal in Kontakt zu kommen.
Ja, aber nicht so viel über die Wohnung sprechen. Aber man hat ja einen Grund, warum man in Kontakt aufnimmt. Also die melden sich ja nicht von alleine und sagen, also seltenst auf jeden Fall, ich habe da ein Problem. Gibt es auch, aber ist natürlich selten, ich habe da ein Problem. Und ich meine, wenn man jetzt vor der Tür steht und sagt, ja, ich komme mal vorbei, nur um sie zu besuchen, sind die meisten Leute misstrauisch. Also die kriegen sehr schnell mit, dass man irgendwie dann doch kommt, um Hilfe anzubieten. Und das muss man eben halt dann auch so rüberbringen, dass man also Hilfe anbieten will und nicht irgendwie Strafe anbietet. Mhm. Und deswegen gehen wir immer davon aus, dass wir versuchen, die Menschen darauf anzusprechen. Sie haben so ein Problem, Ihr Vermieter hat sich beschwert, sind davon bedroht, dass Sie vielleicht die Wohnung verlieren können. Lassen Sie uns mal darüber reden, wie wir Ihnen da helfen können. Und da ist dann wichtig auch wirklich, was kann ich dann tun, dass ich dann wirklich mit den Menschen spreche und dass man den Menschen auch was anbietet, und zwar handfeste Hilfe anbietet. Und das heißt, die handfeste Hilfe heißt nicht, ich gehe jetzt mal wieder zum Messi rüber, also den pathologischen Horter, was so in der älteren Generation häufiger vorkommt, dass die Sachen sammeln, nicht? Also dass die Wohnungen voll liegen mit, ich sag mal, Fischdosen, die ungeöffnet, aber schon 15 Jahre alt oder ähnliche Dinge, dass man dann einfach mit denen gar nicht darüber spricht, sondern einfach macht, wie kommen wir jetzt mit der Problematik des Wohnungsverlustes vielleicht auch zurecht. Mhm. Weil das ist die größte Angst eines Messis, ist, die Wohnung zu verlieren, ist sein Schloss.
Das gibt ihm auch Sicherheit, ne? Also denke ich so einem Menschen, das ist ja so seine Privatsphäre, obwohl das so die Wohnung so aussieht, sag ich mal.
Ich sag immer, ne? Das ist meine Wohnung, mein Recht, und es ist ja eben auch so sehr schwierig, da überhaupt da was auch rechtlich hinzubekommen, weil meine Wohnung, sag ich mal, jetzt zu öffnen zu lassen, braucht man schon ganz klare Gründe. Und da gibt es natürlich auch nicht so viele. Gut, der Vermieter hat immer das Recht, natürlich sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen, wenn es da Gründe für gibt. Das kann er machen. Jeder Vermieter hat das Recht, also auch Wohnungsbegehung zu machen. Er muss 3 Termine anbieten. Ansonsten kann er auch die Wohnung öffnen lassen.
Ich muss mal eben dazwischen sagen, das ist ja, ich sag mal jetzt, Wohnungsverlust ist ja schon ein ganz großes Thema. Ja. Jetzt als Begleiter, so, ich sag mal jetzt als Nicht-Profi, wenn ich in so eine Wohnung reinkomme, mit so einem Menschen umgehen muss, da ist jetzt, ich sag mal, Wohnungsverlust ist ja eher sowas für professionelle Dienste, das auch anzugehen, anzusprechen vielleicht auch. Aber wenn ich jetzt so als Anbieter zur Unterstützung im Alltag komme und so erstmal helfen will, so einen Alltagsrhythmus oder ein bisschen was für den Alltag wieder zu schaffen, was kann ich denn da machen?
Also dann geht es ja meistens darum, dass die Wohnung wieder in einem gewissen Maße in einen Zustand gebracht werden soll, den wir, sag ich mal, in Anführungszeichen Normalmensch angemessen sehen. Das ist ja durch das krankheitsbedingt bei den Menschen komplett anders oder kann anders sein, ne? Da hat es nicht so wirklich manchmal oft eine Diagnose. Also bei Suchtpatienten hat man da häufiger so die Möglichkeit, dass sie sagen, okay, wenn hier mal aufgeräumt werden muss oder was rausgebracht werden muss, ist gut, ne? Machen wir. Kann ich mich drauf einlassen. Depressive Menschen haben oft dann wirklich so ein hohes Schamgefühl, dass sie es deswegen alleine nicht zulassen können. Der Psychotiker, es kommt auf die Art der Weise der Psychoseerkrankung an, muss man gucken, wie man an ihn rankommt überhaupt. Ob er überhaupt einen Zugang zulässt, ob er überhaupt jemanden reinlässt. Das ist bei allen Gruppen so. Und eben bei dem pathologischen Ordner oder Messi muss man einfach sagen, da wird es am schwierigsten sein, überhaupt einen Zugang zu finden, weil die Wohnungen sind ja häufig nur heftig zugestellt und ähnliches, oder es können bestimmte Dinge nicht mehr benutzt werden. Und deswegen ist es auffällig, weil vielleicht der Vermieter eine Umbaumaß machen, aber man kommt gar nicht mehr in die Heizung ran, um sie wegzumachen, weil sie zugestellt ist. Das ist für den Vermieter sehr ärgerlich und muss er natürlich auch zulassen, aber das muss man erst natürlich einsehen. Und da kann man eigentlich nur an die Einsicht appellieren. Und das ist eigentlich nur auch zu machen durch den Aufbau einer Bindung zu dem Menschen und dass man ihn also wirklich so annehmen kann, wie er ist, und gucken, weil wie kann man nicht mit ihm umgehen. Was leider der Fall ist, dass alle diese Erkrankungen dazu führen können, dass die Wohnungen wirklich irgendwann komplett unbewohnbar werden. Durch die unterschiedlichen Sachen, dass sie so vermüllt sind oder dass durch Sammeln irgendwie bestimmte Dinge nicht mehr gemacht werden können, wie zum Beispiel Therme ablesen. Ein ganz häufiges Problem, wir können die Therme nicht ablesen. Da gibt es immer Zugang zu der Wohnung, wird es geben, weil das Ordnungsamt dann alleine die Wohnung öffnen lassen muss.
Das sind ja schon, ich sag mal, sehr, wenn man in solche Wohnungen kommt, sehr beeindruckende Bilder, kann ich mir da vorstellen. Und das geht ja auch schon so, ich sag mal, mir dann kann meine eigene Betroffenheit ja sehr auslösen. Wo sollte man da seine Grenzen festlegen? Oder Aber auch die Grenzen des anderen noch achten.
Also ich denke mir, die Grenzen des anderen achten ist natürlich sehr wichtig, aber man muss natürlich auch schon durchaus dann demjenigen gegenüber auch erklären, was einen jetzt so nicht beeindruckt, sondern einen auch verunsichert. Nicht? Also wenn ich in eine Wohnung reinkomme, wo ich also so zugestellt, dass ich mich kaum bewegen kann und dass ich auch gar nicht, derjenige auch gar nicht mehr ins Schlafzimmer kommt, um im Bett zu schlafen, kann man das durchaus auch mal erwähnen irgendwann. Wie machen Sie das denn? Wo schlafen Sie denn jetzt eigentlich? Ganz viele ältere Menschen, die schlafen dann in irgendeinem Sessel, nicht? Und haben dann noch so einen Gang zur Toilette, das geht dann noch. Aber das sind natürlich sehr, sehr eingeschränkt sind, die erleben diese Einschränkung gar nicht mehr so, weil sie ja sich von den Dingen, die das einschränken, nicht trennen können. Den schlimmsten, den man Fehler, den man machen kann, ist dann zuzugreifen und sagen, so, wir räumen jetzt hier mal auf und ich fange an mit ihm, was kann ich hier wegtun? Das kann gerade bei diesen Menschen dazu führen, dass sie diese Tür nicht mehr offen kriegen. Also langsam, es ist ein unheimliches Geduldsspiel, langsam auf die Menschen zugehen und mit denen also besprechen, was kann ich ihnen anbieten überhaupt? Und man darf da nicht den Fehler machen, ich kann ihnen jetzt anbieten, ich schicke ihnen jetzt hier in eine Firma rein und dann ist die Wohnung in 3-4 Wochen toll. Also das machen ganz viele Angehörige von Menschen, machen das oft falsch, nicht? Da kommt der Mensch aufgrund, dass er gefallen ist oder irgendwie ein anderer erkrankt, kommt er ins Krankenhaus und dann sagen die Angehörigen, super, jetzt ist Tante Anneliese weg und dann gehen die in die Wohnung rein, haben Schlüssel dafür, weil sie die Blumen gießen sollen, dann machen die Wohnung komplett leer, renovieren die neu, alles im besten Gewissen und dann kommt diese Dame wieder in ihre Wohnung, erkennt ihre Wohnung gar nicht mehr wieder. Alles, was sie für sie wichtig war und sie gesammelt hat und was sind plötzlich weg, nicht? Also ich sage mal jetzt so als Beispiel, die 140 Stofftiere, die da alle drin standen, sind plötzlich weg, weil sie auch schmutzig waren und man es nicht mehr geschafft hat, sind weg. Für sie ist diese Wohnung eigentlich dann tödlich leer und diese Leere erträgt sie nicht. Das wird also dann dazu führen, dass sie höchstwahrscheinlich dann innerhalb der kürzesten Zeit demnächst 200 Stofftiere in der Wohnung hat. Also muss man da ganz, ganz langsam wieder rangehen und immer mit ihr sagen, okay, wovon kann man sich denn trennen? Nicht? Manchmal ist es auch einfacher, dass Menschen sich von Sachen trennen können, wenn man sagt, sie können die ja verkaufen oder sie können sie irgendwo spenden. Nicht? Jetzt bleiben wir bei den Stofftieren zum Beispiel. Können sie die nicht an ein Kinderheim spenden? Da lassen sich dann eher mal auf, weil dann die Sachen noch einen Sinn haben.
Gibt es dahingehend denn auch noch so eine Grenze, ich sag mal, also wo, wie soll ich das ausdrücken? Also wo man wirklich anfangen sollte, aber dann nachzudenken, sich Hilfe zu holen. Also
die Grenze. Was,
also diese Toleranzgrenze einfach dann sehr überschritten ist, wo es einfach sehr vielleicht auch schon gefährlich wird.
Also die Grenze ist in dem Moment überschritten, wenn zum Beispiel, sag ich mal, das Leben oder das Leben anderer zum Teil gefährdet ist. Nicht? Also ich sag mal, das ist ja zum Beispiel die Sache mit der Therme, wenn die nicht mehr, ist das Leben der Nachbarn gefährdet, wenn da was passiert, dann da reagiert dann auch der Staat ja drauf. Es gibt ja immer so diese Sache, dass man so oft einmal hört, man hat das Recht auf Verwahrlosung. Und das ist sicherlich richtig, man hat das Recht auf eine gewisse Verwahrlosung, aber da ist dann immer zu prüfen, derjenige, der verwahrlost komplett, ist der überhaupt noch einwilligungsfähig? Ist der noch aufgrund seiner, weiß ich nicht, vielleicht Demenzenerkrankung gar nicht mehr in der Lage, das zu übersehen? Und dann muss man sich wirklich, dann denke ich mir, Hilfe von professionellen Helfern holen und sollte sich dann wirklich auch an solchen sozialpsychiatrischen Dienst, Sozialamt und Ähnliches wenden.
Also da finde ich dann Hilfe, wo ich das auch besprechen kann. Ich kann einfach anrufen.
Ja.
Und das auch anonym schildern oder muss ich?
Anonym ist immer so eine Sache. Man kann sich nicht anonym beraten lassen. Das heute ist ja jetzt auch eine gewisse Anonymität. Mhm. Sowas werden Sie dann auch erfahren. Aber wenn es um einen direkten Fall geht, wird man natürlich irgendwann mal Ross und Reiter nennen müssen. Mhm. Vor allen Dingen wirklich, wenn dann irgendwie, man selber ist ja auch irgendwie auf die Menschen durch irgendjemanden aufmerksam gemacht worden. Und da muss man einfach aufpassen, wer hat es gemacht? War es nur ein guter Freund, der sich ein bisschen Sorgen macht? Oder war es wirklich dann schon ein Vermieter, der sagt, also so lange geht nicht, also, das halte ich, mache ich noch 2 Monate mit, dann schmeiße ich den raus. Ne? Dann kann er auf der Straße leben. Dann sollte man schneller vielleicht sich dann auch mal überlegen, dass man den Namen und Adresse auch dann nennt und ja mit dem Kollegen oder Kollegin spricht, die dafür zuständig sind. Inwieweit dann immer auch der Profi helfen kann, das ist immer die Frage auch. Auch der Profi kann nicht einfach in eine Wohnung reingehen. Auch der muss gucken, dass er reinkommt. Ist aber vielleicht der große Vorteil des Profis, dass er vielleicht eine größere, ja, Ausdauer würde ich es nicht sagen, aber vielleicht so festgestellt hat, dass man nur mit Geduld weiterkommt und vielleicht auch so eine Art der Verwahrlosung für sich selber in seiner eigenen Professionalität besser aushalten kann, als wenn man jetzt nicht so professionell damit mit den Krankheitsbildern beschäftigt ist.
Ja, danke schön, Herr Bisblink. Damit sind wir auch schon am Ende unseres kleinen Hörbeitrages angekommen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und zu diesem komplexen Thema hier Ihre Erfahrungen mitgeteilt haben. Ja, und alle Hilfsangebote, über die wir jetzt auch gesprochen haben, werden wir auch auf der Internetseite der Regionalbüros wie immer verlinken. Ja, ich sag bis bald. Tschüss. Jo,
tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und unsere Ansprechpartner in Ihrer Region finden Sie auf unserer Internetseite www.alter-pflege-demenz-nrw.de.